Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
Fließt Strom durch ein Kabel, so geht auch immer Energie verloren. Schuld daran ist der elektrische Widerstand, der einen Teil der transportierten Energie in Wärme umwandelt, die für uns nicht mehr nutzbar ist. Doch es gibt auch Materialien, die Strom ohne Widerstand leiten, allerdings meist nur bei sehr tiefen Temperaturen. Diese Materialien heißen Supraleiter.
Das sind zunächst einmal Elemente wie zum Beispiel Blei oder Niob, die bei wenigen Grad oberhalb des absoluten Nullpunkts Supraleitung zeigen, sind aber auch Legierungen von Elementen oder auch komplexere Materialien, die eine keramische Konsistenz haben, die dann bei deutlich höheren Temperaturen auch Supraleitung zeigen.
Sagt Bernhard Keimer vom Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart. Welcher Effekt für die Supraleitung verantwortlich ist und wie Physikerinnen und Physiker gezielt nach Materialien suchen, die Strom auch bei Raumtemperatur widerstandsfrei leiten, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise Müller-Duhm.
Der absolute Temperaturnullpunkt liegt bei minus 273,15 Grad Celsius oder 0 Kelvin. Das ist deutlich kälter als alle Temperaturen, die auf der Erde natürlicherweise vorkommen. Nur mit großem Aufwand kann man sich dem Zustand vollkommener Kälte nähern. Dem niederländischen Physiker Heike Kamerlingh-Onnesch gelang dies 1911 mit Hilfe von flüssigem Helium. Er machte dabei eine bahnbrechende Entdeckung. Setzt man Quecksilber diesen extrem tiefen Temperaturen aus, so leitet es Strom plötzlich perfekt. Der elektrische Widerstand des Metalls verschwindet unterhalb von 4 Kelvin. Die Bedeutung dieser Entdeckung war schnell klar und bereits zwei Jahre später, im Jahr 1913, erhielt Onnesch für seine Arbeit den Nobelpreis für Physik. Doch wie der als Supraleitung bezeichnete Effekt entsteht, war zunächst noch völlig unverstanden.
Und es hat eine ganze Weile gedauert, nämlich fast 50 Jahre, bis dieses Phänomen tatsächlich erklärt wurde.
Sagt Bernhard Keimer, Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart. Um den elektrischen Widerstand und sein plötzliches Verschwinden zu verstehen, muss man sich auf die Ebene der Atome begeben. In metallischen Leitern sind die Atome in einem regelmäßigen Gitter angeordnet. Die äußersten Elektronen der Atome können sich im Gitter frei bewegen und sorgen gemeinschaftlich für die Stromleitung. Beim Anlegen einer Spannung laufen sie gerichtet durch den Leiter und transportieren so ihre negative Ladung von der einen Seite zur anderen.
Normalerweise stoßen diese Elektronen aneinander und stoßen auch an Defekte in Kristallgitter und verursachen so elektrischen Widerstand. Aber es gibt ein quantenphysikalisches Phänomen, in dem die Elektronen sich jeweils paarweise zusammenschließen.
Der amerikanische Physiker Leon Neil Cooper war 1956 der Erste, der diese Paarbildung von Elektronen beschrieb und damit die Grundlage für die Erklärung der Supraleitung lieferte. In Quecksilber, aber auch in anderen Metallen, sorgen die Schwingungen der Kristallgitter bei sehr niedrigen Temperaturen dafür, dass sich jeweils zwei Elektronen zu einem sogenannten Cooper-Paar zusammenschließen. Diese Elektronenpaare haben dann völlig andere quantenphysikalische Eigenschaften als die einzelnen Elektronen. So bilden sie zusammen mit den anderen Cooper-Paaren ein Kollektiv, das sich widerstandsfrei durch das Material bewegen kann.
Wie so in einer Kette, die kann sich um Störstellen auch herumwinden. Und wenn man am einen Ende zieht, dann reagiert das andere Ende, ohne dass Störstellen hier relevant sind. So kann man sich das vorstellen. Die sind also alle miteinander gekoppelt, bilden sozusagen ein großes Ensemble, das kollektiv auf externe Anregungen reagiert. Und dieses kollektive Verhalten von vielen Cooper-Paaren, das ist für die Supraleitung verantwortlich.
Mittlerweile ist der Effekt ausführlich untersucht und wird bereits in modernen Technologien eingesetzt. Etwa in supraleitenden Magnetspulen, die besonders starke und beständige Magnetfelder erzeugen.
Praktische Anwendungen sind zum Beispiel Kernspintomographen, die einmal runtergekühlt werden und die dann aber tatsächlich für Jahre Supraleitung zeigen, ohne dass sie jemals wieder an ein Netz angeschlossen werden müssen. Nicht?
Doch obwohl ein widerstandsfreier Strom in vielen Bereichen große Vorteile bringen könnte, sind die Anwendungsmöglichkeiten der konventionellen Supraleiter aus Metall begrenzt. Die sogenannte Sprungtemperatur, unterhalb derer Supraleitung eintritt, ist einfach zu niedrig und die Kühlung bis auf wenige Grad über dem Temperaturnullpunkt ist sehr aufwendig. Die Frage nach neuen Materialien mit einer höheren Sprungtemperatur liegt also nahe. Einen ersten Meilenstein erreichten die Physiker Johannes Georg Bettnorz und Karl Alexander Müller im Jahr 1986, als sie die Supraleitung bei einer Kupferoxidverbindung entdeckten. Das Außergewöhnliche dabei, die Sprungtemperatur war vergleichsweise hoch.
Also konventionelle Supraleiter zu diesem Zeitpunkt hatten maximale Sprungtemperaturen von ca. 20 Kelvin. Und diese sogenannten Hochtemperatur-Supraleiter, das sind komplexere Materialien, die damals entdeckt wurden, hatten Sprungtemperaturen bis über 100 Kelvin. Also gewissermaßen über Nacht wurde die maximale Sprungtemperatur um einen Faktor von ca. 5 erhöht. Und deswegen spricht man hier von Hochtemperatur-Supraleitern. Hochtemperatur also relativ zu den Sprungtemperaturen, die damals bekannt waren.
Auch Hochtemperatur-Supraleiter müssen also noch heruntergekühlt werden. Allerdings reicht dafür flüssiger Stickstoff aus, der viel preisgünstiger ist als flüssiges Helium. Somit könnten die neuen Materialien konventionelle Supraleiter in einigen Anwendungen, wie etwa in Kernspintomographen, ersetzen.
Sonst gibt es zurzeit einen großen Trend, Hochtemperatur-Supraleiter für die Kernfusionsforschung zu verwenden. Da kann man hohe Magnetfelder, die für den Einschluss von Plasmen in der Plasmaphysik erforderlich sind, wesentlich kostengünstiger erzeugen.
Eine technische Herausforderung ist allerdings die Herstellung von Kabeln aus diesen Materialien. Denn es handelt sich nicht um formbare Metalle, sondern um spröde keramische Stoffe. Sie lassen sich in zwei Materialklassen unterteilen.
Das eine sind sogenannte Kuprate, also Kupferoxidverbindungen. Und das andere sind Eisenverbindungen, die zwar nicht bei ganz so hohen Temperaturen funktionieren, aber auch noch wesentlich höhere Sprungtemperaturen zeigen als konventionelle Supraleiter. Also das sind die zwei Klassen von Verbindungen und in diesen Klassen gibt es dann eine Unzahl von möglichen Materialien, die man synthetisieren kann.
Das Besondere an diesen Hochtemperatur-Supraleitern sind nicht nur die vergleichsweise hohen Sprungtemperaturen. Auch die Vorgänge innerhalb des Materials, die für die Supraleitung sorgen, scheinen andere zu sein als bei den konventionellen metallischen Supraleitern. Zwar spielen auch hier Cooper-Paare eine Rolle, sie werden aber nicht durch Gitterschwingungen erzeugt.
Es gibt einen weitgehenden Konsens, dass in diesen unkonventionellen Supraleitern der Mechanismus auf Magnetismus beruht. Aber es gibt bisher noch keine geschlossene Theorie, die tatsächlich alle Eigenschaften dieser Supraleiter vollständig erklären kann und die dann auch tatsächlich es gestattet, quantitative Vorhersagen für andere Materialien zu machen, die ebenfalls Supraleitung zeigen.
Forschende wie Bernhard Keimer arbeiten daran, diese Theorie zu vervollständigen. Unter anderem mit Hilfe von Experimenten, in denen sie die Vorgänge in unkonventionellen Supraleitern auf mikroskopischer Ebene beobachten. Außerdem ist die Suche nach weiteren Hochtemperatur-Supraleitern in vollem Gange. Das Ziel? Ein Material, das bereits bei Raumtemperatur supraleitend wird. Denn das würde die aufwendige Kühlung überflüssig machen und könnte widerstandsfreie Stromleitungen sogar in alltäglichen Anwendungen wie etwa bei der Stromversorgung in Städten ermöglichen.
Zurzeit ist es so, dass sich das in der Regel nicht lohnt, weil diese Kabel, die man schon herstellen kann von Hochtemperatur-Supraleitern, einfach zu teuer sind. Ja, man muss dann natürlich, anders als bei normalen Kupferkabeln, auch flüssigen Stickstoff durchleiten. Und das macht es natürlich wesentlich teuer.
Der aktuelle Temperaturrekord bei den Hochtemperatur-Supraleitern liegt bei minus 140 Grad Celsius. Zwar gibt es auch Materialien, die schon bei höheren Temperaturen von bis zu minus 23 Grad Celsius supraleitend werden. Dabei handelt es sich allerdings um konventionelle Supraleiter, nämlich Verbindungen aus Wasserstoff und einem Metall oder Übergangsmetall, die unter extrem hohen Druck gesetzt werden.
Diese Drücke braucht man, um sozusagen die Elektronen mehr zusammenzupressen. Die Elektronendichte wird dann erhöht und die Elektronendichte kontrolliert auch die Sprungtemperatur.
Die Materialien werden dazu zwischen zwei Diamanten zusammengepresst, bis Drücke von mehreren hundert Gigapascal erreicht sind. Das ist etwa vergleichbar mit den Bedingungen im Erdkern. Für Anwendungen ist das unpraktisch.
Das ist zurzeit von eher akademischem Interesse. Aber hier ist natürlich auch die Zielrichtung, zu versuchen, durch komplexere Materialien diese Drücke zu erniedrigen.
Bei den konventionellen Supraleitern lassen sich immerhin mit Hilfe der Theorie Eigenschaften für konkrete Materialien vorhersagen. Bei den unkonventionellen Supraleitern sind etwas mehr Versuch und Irrtum im Spiel. Hier orientieren sich Forschende an bekannten Supraleitern und stellen dann Materialien mit ähnlichen Eigenschaften her, in der Hoffnung, dass auch diese supraleitend sind.
Das hat also jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel bei Nickeloxiden zum Erfolg geführt. Also analog komplexe Materialien herzustellen, die eine ähnliche Kristallstruktur haben, ähnliche elektronische Eigenschaften wie die Kupferoxide.
Um zu prüfen, ob es sich am Ende wirklich um einen Supraleiter handelt, weisen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwei Phänomene nach. Zum einen, dass der Widerstand unterhalb der Sprungtemperatur tatsächlich verschwindet. Zum anderen untersuchen sie den sogenannten Meissner-Ochsenfeld-Effekt. Dieser Effekt zeigt sich, wenn ein Supraleiter in ein äußeres Magnetfeld gebracht wird. Ein supraleitendes Material verdrängt dieses Magnetfeld vollständig aus seinem Inneren und der Supraleiter beginnt, in dem äußeren Magnetfeld zu schweben. Doch sowohl der Nachweis eines verschwindenden elektrischen Widerstands als auch des Meissner-Ochsenfeld-Effekts stellen hohe Ansprüche an die Messtechnik.
Es gibt auch Metalle, die sehr, sehr gut Ströme leiten können, wo der Widerstand sehr gering ist. Und das voneinander zu unterscheiden, nämlich ein Widerstand, der tatsächlich strikt null ist und ein nur sehr geringer Widerstand in einem konventionellen Material, das ist manchmal nicht ganz trivial.
Auch das Schweben im äußeren Magnetfeld muss nicht zwangsweise durch Supraleitung entstehen. Herkömmliche magnetische Materialien können diesen Effekt ebenfalls zeigen. Daher prüfen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler außerdem, ob die vermeintlich supraleitenden Eigenschaften durch ein äußeres Magnetfeld unterdrückt werden können. Denn das sagt die Theorie voraus.
Das sind Messungen, die normalerweise verlangt werden, damit Fachleute auch davon überzeugt sind, dass es sich tatsächlich um Supraleiter handelt.
In der Vergangenheit haben die Schwierigkeiten beim Nachweis der Supraleitung unter anderem dazu geführt, dass sich Studien zu vermeintlich neuen Supraleitern als mangelhaft entpuppten und teils sogar wieder zurückgezogen wurden. Auch die Herstellung der Materialien ist alles andere als einfach. Oft hat man es mit sehr komplexen Verbindungen zu tun, die sich nur schwer in Reinform produzieren lassen, was den Nachweis der Supraleitung zusätzlich erschwert.
Supraleitung bei einfachen Elementen oder einfachen Legierungen ist relativ einfach nachzuweisen, weil solche Elemente leicht auch in Reinform herzustellen sind. Bei komplexen Materialien ist es deutlich schwieriger. Ja, man kann mehrere Elemente auf verschiedene Weise zusammenfügen, in verschiedenen Gitterstrukturen. Und man muss darauf achten, dass nur eine solche Gitterstruktur auch vorliegt und nicht zum Beispiel ein Phasengemisch, wo mehrere Kristallstrukturen miteinander sozusagen vermischt sind. Und wenn das der Fall ist, dann weiß man ja nicht, welches Material jetzt für welche Eigenschaften verantwortlich ist.
Die Suche nach Hochtemperatur-Supraleitern geht also weiter. Auf der einen Seite stehen die theoretisch gut verstandenen konventionellen Supraleiter. Unter diesen gibt es bereits Materialien, die Strom nicht allzu weit unterhalb der Raumtemperatur widerstandsfrei leiten. Allerdings nur unter extrem hohem Druck. Hier ist das Ziel, Materialien zu finden, die auch bei niedrigeren Drücken hohe Sprungtemperaturen aufweisen. Auf der anderen Seite gibt es die unkonventionellen Supraleiter, für die noch keine fertige Theorie existiert, die aber bei Normaldruck widerstandsfrei werden. Sie bieten noch viel Potenzial für neue Temperaturrekorde.
Ein Beitrag von Denise Müller-Dum, gesprochen von Nurcan Özdemir. Aufnahme: das Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt: Elias Emken. Redaktion: Welt der Physik. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.